NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
23. Juni 1763. Der Geburtstag der französischen Kaiserin Joséphine de Beauharnais.
Paris, 6. März 1796. Hochzeitsnacht. Tumult im Schlafgemach.
Der Hund muss raus!
Der Hund bleibt hier!
Viens chez moi, Fortuné.
Raus!
Nein!
Der Mops Fortuné, ein sensibles Tier aristokratischer Herkunft, mochte den Korsen nicht. Eine Frage des Geruchs.
Der Hund blieb. Ebenso Bonaparte. Zum ersten Mal umarmte er mich mit dem vollen Recht des Ehemanns. Fortuné erkannte dieses Recht nicht an und schnappte nach seiner Wade.
Verfluchter Köter!
Viele Jahre später schrieb die Wiener Autorin Gabi von Schöntan einen Roman über Joséphine. Die Rosen von Malmaison. Sie gab der Kaiserin von Frankreich eine Stimme.
Ich erwachte am nächsten Morgen als die Frau des Generals Napoleon Bonaparte. Aber ich war die geblieben, die ich war.
Eine verwöhnte Frau. Sie machte Schulden wie ein Husar und lieber log sie, als einen Nachteil in Kauf zu nehmen. Für sie ein Spiel.
Auch wenn die Wahrheit viel eindrucksvoller war, entschied sich Joséphine dafür, die Unwahrheit zu sagen.
Ich lernte, dass man viel Geld ausgeben musste, um noch mehr Geld zu haben. Schulden bedeuteten neue Kredite und Kredite bedeuteten Ansehen.
Das Beste war gerade gut genug. Ihr Haus, ihre Gärten, die Garderobe, die Schuhe, die Hüte, die Schminke. Joséphine schwelgte im Luxus. Ob die Verhältnisse es gerade hergaben oder nicht, eine Frage des Geschmacks.
Wie schön war Paris, wenn ich nach meinem Herzen leben konnte.
Paris war ihr Traum von Anfang an. Geboren wurde Marie-Joseph Rose Taché de la Pagerie am 23. Juni 1763, heute vor 250 Jahren, als Tochter französischer Eltern auf Martinique. Eine Kreolin also, denn so hießen im Heimatland alle Franzosen, die nicht auf französischem Boden geboren wurden.
Meine kleine Kreolin.
Der Mann, der sie zur Kaiserin machte, flüsterte es ihr gern ins Ohr, wenn er es gerade besonders gut mit ihr meinte.
Meine süße kleine Kreolin.
Und er war es auch, der den bis heute so berühmten Namen für sie erfand. Ein erster Brief nach der ersten Nacht.
Unvergleichliche Joséphine, deine Lippen haben eine Flamme entfacht, die mich verzehrt. 1000 Küsse. Aber du gib mir keine, denn sie verbrennen mein Blut.
Typisch für ihn. Wenn er einmal Feuer gefangen hatte, dann verzehrte ihn die Leidenschaft und er war verrückt nach ihr. Als sie ihn kennenlernte, den kleinen korsischen General mit den schwarzen Stiefeln, die immer so aussahen, als seien sie ihm ein bisschen zu groß, lehnte er am Kamin und starrte vor sich hin. Eine Gesellschaft, viele Menschen, niemand, der ihn beachtete.
Ich war schön an diesem Abend. Mein Spiegel sagte mir, dass ich jeden Mann beeindrucken könnte, nicht bloß einen kleinen, verhungerten General. Er beugte sich über meine Hand.
Enchanté, Madame.
Oh, vous êtes très charmant, mon cher.
Ihr Geliebter Paul Barat, der die Armee befehligte und dessen Stimme auch sonst im nachrevolutionären Paris etwas galt, hatte sie gebeten, sich um den schüchternen Korsen zu kümmern. Vorsicht, sagte Barat. Humor hat er nicht gerade.
Eine schlecht sitzende Uniform, ein mageres, blasses Gesicht, umrahmt von strähnigen Haaren, die ihm bis auf die Schultern fielen. Er hatte einen keuschen Mund und wilde, brennende Augen.
Toujours à votre service, Madame.
Er fixierte mich, als hätte er noch nie eine Frau gesehen. Was führt Sie nach Paris, fragte ich.
Oh, ich hoffe auf die Chance, Madame, meine Begabung unter Beweis zu stellen und dem Land einen Dienst zu erweisen.
Ein Salonlöwe war er jedenfalls nicht, stellte sie fest. Eher in sich gekehrt, düster, fanatisch, ehrgeizig. Ein harter italienischer Akzent verunstaltete sein Französisch.
Er befremdete die Menschen und zog sie zugleich an.
Joséphine, die süße Kreolin, zog er aus, sobald die Gelegenheit kam. Und sie ließ es sich gern gefallen.
Seine Liebeserklärungen wirkten wie belebende Medizin.
Mio dolce amor.
Dennoch, ihr Notar riet ihr ab. Keine ernsthafte Verbindung mit einem Mann, der nicht viel mehr besaß als seinen Degen und seine Stiefel. Der Korse blieb hartnäckig. Er ließ ihr ein Billett überbringen.
Ich erwache ganz erfüllt von dir.
Er machte ihr nichts vor, aber ganz ohne strategische Unterfütterung kam seine Liebe denn doch nicht aus. Im letzten Exil auf St. Helena diktierte er seine Memoiren und erwähnt darin, dass Paul Barat, vor ihm der Geliebte Josephines, ihm dringend zu einer festen Verbindung geraten habe.
Mit dieser Frau an meiner Seite würde ich ein richtiger Franzose werden.
Auch Josephine wog ihre Chancen sorgfältig ab. Bonaparte war nicht ihr Typ. Aber was blieb ihr übrig? Sie schickte ihm ebenfalls ein Billett.
Ich bin Ihnen zärtlich zugetan. Ich muss Sie sehen und mit Ihnen über Angelegenheiten sprechen, die von Interesse sind für Sie, für uns. Bonsoir, mon ami, je vous embrasse. Mua, mua,
mua. Als die schöne Kreolin, von deren Charme und Anmut tout Paris begeistert war, 1795 Napoleon Bonaparte begegnete, hatte sie schon so manches Abenteuer hinter sich. Geboren auf einer Zuckerplantage in der Karibik, war sie an Licht und Wärme gewöhnt und an eine gewisse Freizügigkeit. Der Mann, dem die 16-Jährige versprochen war, Alexandre Vicomte de Beauharnais, erwartete seine Braut im Hafen von Brest. 3 Monate dauerte die Überfahrt, und als sie im verregneten Herbst 1779 endlich in Europa ankam, war sie noch tagelang grün im Gesicht.
Mir war entsetzlich schlecht. Oh, und entsetzlich kalt. Die Feuchtigkeit kroch an meinen Beinen empor, lief an meinen Schenkeln hinauf bis zu den Spitzen meiner Brüste.
Ein wärmendes Kleidungsstück fand sich in einem düsteren Laden dicht beim Hafen.
Eine dicke, wollene Unterhose.
Frauen müssten die wichtigsten Teile ihres Körpers gut verpacken, riet die Verkäuferin.
Ich ließ es mir gesagt sein.
Mit oder ohne Wollhose, sobald sie verheiratet waren, hatte ihr Mann kein großes Interesse mehr an ihr. Immerhin verdankte sie ihm 2 Kinder, einen Sohn, eine Tochter, Eugène und Hortense, und ein Leben am Ziel ihrer Träume.
Ich liebte Paris, auch wenn Alexandre mich nicht liebte. Es gab ja Schneiderinnen und Modistinnen. Gold und Silber durchwirkten Brokat, Seide, die das Licht einfing, Stoffe, die die Haut liebkosten. Ein Friseur schnitt meine Locken zurecht. Im straff sitzenden Mieder, an das ich mich rasch gewöhnte, sah ich bald aus wie eine richtige Pariserin.
Die junge Frau mit dem Vorsatz, sich vor allem gut zu amüsieren, zog es auf die Boulevards, in die Theater und Salons. Ihre Fähigkeit, auf Menschen einzugehen, ihre Liebenswürdigkeit und nicht zuletzt ihre Schönheit öffneten ihr die Türen.
Ich verstand es, amüsant über Nichtigkeiten zu plaudern, wobei es neuerdings zum guten Ton gehörte, der Politik ein immer größeres Feld in der Konversation einzuräumen.
Aufregende Zeiten. Über Paris brach die Revolution herein. Straffe Mieder hatten bald ebenso ausgedient wie die Treue zur Monarchie. Aristokraten lebten gefährlich. Josephines Ehemann starb 1794 unter der Guillotine. Sie profitierte von ihren Kontakten. Wenn nötig, wechselte sie die Seiten, schlief mit den richtigen, den wichtigen Männern. Nie verlor sie die Balance und rettete so ihre Haut.
Mir blieb nichts anderes übrig, als mich für Politik zu interessieren. Besser gesagt für die Männer, die Politik machten.
Mit einem adligen Namen behaftet, landete zwar auch sie im Gefängnis, in einem besonders berüchtigten sogar. Aber anders als so viele in der Zeit des Terrors, als die Revolution in einen Blutrausch mündete, musste sie nicht in den Korb spucken, wie das hieß, wenn einem das Messer der Guillotine den Kopf vom Hals trennte. Selbst im Gefängnis fand sie Helfer.
Es dauerte eine Weile, bis ich begriff, dass die unmittelbare Gefahr vorüber war, dass ich überlebt hatte.
Als sich der kleine General mit den schwarzen Stiefeln zum großen Aufräumer aufschwang, ergriff Josephine die Chance, ihrem Leben ein neues Fundament zu geben. Mit Anfang 30 war sie ein paar Jahre älter als er. Die Sitzungen vorm Spiegel, wollte sie weiterhin jung und frisch erscheinen, wurden immer länger.
Vergiss nicht, die Natur hat mich stark gemacht und ich aus Spinnweb und Spitze.
Vom siegreichen Italienfeldzug, der seinen Ruhm im patriotischen Frankreich festigte, schrieb er ihr glühende Briefe, mindestens einen pro Tag. Josephine schmunzelte hilflos, wenn sie wieder einmal viele Seiten mit den immer gleichen innigen Liebesschwüren in Händen hielt.
Il est drôle, Bonaparte.
Du, die Freude und die Qual meines Lebens. Mit jedem Tag liebe ich dich mehr. Keine Nacht, in der ich nicht davon träume, dich in den Armen zu halten.
Und so weiter. Wie es aussieht, hat er sie wirklich geliebt. Soweit ein Mensch, der so fasziniert ist von sich selbst, wie sein Außenminister Talleyrand es formuliert hat, überhaupt lieben konnte. Ohne Zweifel war es mehr als Leidenschaft. Bei ihr fand er Geborgenheit. Josephine bestärkte sein Selbstwertgefühl. Zudem hatte sie, was ihm fehlte, Charme, Eleganz, Leichtigkeit.
Ich gewinne nur Schlachten. Josephine gewinnt mir die Herzen.
Dass sie keine Kinder bekam, wurde allerdings immer mehr zum Problem. Dennoch beschloss Bonaparte, seine Frau in die Krönungszeremonie, die er sich gönnen wollte, einzubeziehen.
Als Beweis meiner Liebe.
Als Termin wurde der 2. Dezember 1804 festgelegt. In der Nacht hatte es geschneit. Am Morgen regnete es. In den Tuilerien, wo das erlauchte Paar wohnte, brannten schon vor Tagesanbruch die Kerzen. Napoleon Bonaparte soll wie ein wandelnder Spiegel ausgesehen haben, behängt mit Schmuck und Orden.
Ihre Hand, Madame.
Josephine trug ein weißes Kleid, weiß machte sie jünger, dazu einen Schleier aus Goldtüll. Funkelnd von Diamanten auch sie.
Ich suchte in dem leicht gedunsenen Gesicht den kleinen General mit dem keuschen Mund. Aber ich fand in seinem starren Blick nichts, das mich an damals erinnerte.
Ganz Paris war auf den Beinen, als die kaiserliche Kutsche, gezogen von 8 Braunen, auf Notre-Dame zurollte. Napoleon hatte den Papst herbeizitiert. Stundenlang ließ er den Pontifex in der eiskalten Kathedrale warten. Er schien dann in Pomp und Herrlichkeit, Rot und Gold und Hermelin. Josephines Schleppe war so schwer, dass die Kaiserin zu stürzen drohte, als die Trägerinnen einmal nicht beherzt genug zugriffen.
Ein Stolpern auf den Stufen des Altars, ein böses Omen.
Dann die wohlbekannte Szene. Bonaparte nahm dem Papst die Krone aus den Händen, hielt sie kurz hoch und setzte sie sich dann langsam auf den Kopf. Auch Josephine wurde gesalbt und gekrönt, die kleine Kreolin als Kaiserin.
Frankreich hatte gehalten, was es mir versprochen hatte.
Nicht so der Kaiser. Er begann über eine Scheidung nachzudenken. Ein Gebot der Vernunft. Er wollte eine Dynastie gründen. Für Josephine demütigend, aber auch befreiend. Er war fett geworden, der Kaiser. Er hatte Probleme mit der Haut, ein lästiges Ekzem.
Ich hasste es, wenn er sich kratzte.
Ein paar Jahre vergeblichen Hoffens dauerte es noch. Dann schickte er sie weg.
Allons, meine liebe Josephine. Alles in der Welt muss einmal enden. Sei tapfer. Ich werde immer dein Freund sein.
Die Dienerschaft erzählte später von einer letzten tränenreichen Liebesnacht, die ansonsten ungestört verlief. Fortuné, der Mops, war inzwischen tot. Josephine zog sich nach Malmaison zurück, ein Schloss auf dem Land mit herrlichen Gärten. Napoleon heiratete die österreichische Prinzessin Marie-Louise. Die neue Kaiserin brachte alsbald einen Sohn zur Welt. Der Kaiser weinte vor Glück. Josephine züchtete Rosen. Im Mai 1814 erkältete sie sich, bekam hohes Fieber, unternahm dennoch einen weiten Spaziergang. Sie wollte den Fliederduft riechen. Wenig über 50 Jahre alt starb sie am 29. Mai 1814. Dass Napoleon Bonaparte kurz zuvor nach Elba abgeschoben worden war, hatte man ihr mitgeteilt.
Josephine behielt recht. Die Trennung von ihr hat mir Unglück gebracht.
Später auf St. Helena erzählte er seinen Begleitern, wie es ihm ergangen ist mit den Frauen.
Ich habe nie geliebt. Nicht richtig. Höchstens vielleicht Josephine. Und das, weil ich 27 Jahre alt war, als ich sie kennenlernte. Sie hat viel gelogen. Aber sie hatte etwas Unwiderstehliches.
Wer ihm nicht glauben mochte, brauchte bloß hinzusehen. Über seinem Bett hing ein Bild von Josephine.
Im Zeitzeichen erinnerte Monika Buschey an die französische Kaiserin Josephine de Beauharnais, die heute vor 250 Jahren geboren wurde. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.